Wir tauchen mit dieser Geschichte ein in eine der ältesten Überlieferungen der Bibel überhaupt, in die sogenannten Vätergeschichten, wo etwas beschrieben wird, wie Gott Geschichte schreibt mit Abraham, aber auch seinen Nachkommen. Und wir blenden das mal hier ein. Der Abraham hat ja im hohen Alter, dann den Isaak, seine Frau natürlich zur Welt gebracht, aber er und seine Frau haben den Isaak geschenkt bekommen. Und Isaak bekam dann Esau und Jakob. Und wir sehen dann so an der Grafik auch, welche weiteren Nachkommen daraus entstanden sind. Und die heutige Geschichte ist zum einen eine Segensgeschichte. Zugleich ist sie eine Geschichte, die mitten hinein in das, man könnte sagen, in eine Familientragödie höchsten Grades hineinspricht. Ein Chaos, was ihresgleichen sucht. Jakob hat gerade getan, was man als absolutes No-Go bezeichnen würde. Er hat seinen Vater im hohen Alter, der schon blind war oder fast blind war, dreimal betrogen. Er hat seinen Bruder betrogen. Er hat sogar den Namen Gottes missbraucht für seine Tat. Man könnte sagen, Jakob hat viel Mist gebaut. Hinterlistig und egoistisch ist er. Das konnte sein Bruder Esau nicht auf sich sitzen lassen. In seiner Wut sagt er ganz klar, ich werde meinen Bruder umbringen. Jakobs Mutter, Rebekka, erfährt das und schickt ihn sozusagen auf die Reise. Er ist nun auf der Flucht. Fliehen bedeutet Abbruch, Aufbruch, bedeutet Unsicherheit, Angst, das Gefühl des Ausgeliefertseins. Und dieser Text ist in dieser Woche mit mir gegangen, auch deshalb so intensiv, weil ich mitten hineingeraten bin in eine Fluchtgeschichte, die mich nochmal sehr stark berührt wurde. Zum ersten Mal im Leben bin ich zu einer Anhörung beim BAMF dabei gewesen, einer syrischen Frau, die in den Kriegswirren im Irak mit der Familie geflohen ist, die dann von ihrem Mann misshandelt wurde, unter anderem, weil sie eine Kirche aufgesucht hat. Und 6 Stunden lang habe ich ihre Geschichte in allen Facetten gehört und nochmal gemerkt, was Flucht aus bedeutet, welche Schutzbedürftigkeit da ist bei dieser Frau, die psychisch am Boden lag, in jederlei Hinsicht allein und auf fremde Hilfe angewiesen. Und als ich mit dem Fahrrad so dort nach Stenbuchholz fahre und den Text im Hintergrund hatte, habe ich nur gebetet, Herr, öffne den Himmel auch für diese Frau, die so schutzbedürftig ist. Erweise dich als starker Herr. Wer auf der Flucht ist, hat in der Regel Traumata hinter sich gelassen, Verwundungen. Und er hat auch noch Traumata vor sich. Der Betrüger Jakob kommt von einem betrogenen Bruder Esau. Und er geht hin zu seinem Onkel Laban, der ihn wiederum betrügen wird. Und damit nicht genug des Betrugs, auch Jakob wird selber von seinen Kindern eines Tages betrogen, was tiefe Spuren in seinem Leben hinterlässt. Jetzt blenden wir mal die Überschrift nochmal ein. Haben wir jetzt so ein bisschen ein Gefühl für das Chaos, für das Wirrwarr von Gefühlen, das den Jakob auf der Reise dort begleitet hat. Und so kommt er nun in seiner ersten Etappe an den Ort, den er später Bethel nennt. Erschöpft legt er sich schlafen. Er hat einen Traum. Und jetzt sieht er eine Leiter oder tatsächlich eine Treppe. Die Gelehrten streiten noch darüber, ob in dieser Zeit überhaupt schon es Leitern gab. Vermutlich war es eher eine Treppe. Dafür spricht auch, dass die Engel rauf und runter gehen. Wie auch immer, diese Geschichte hat in der Kunstgeschichte eine enorme Wirkung entfaltet. Und ich kann euch das nun mal so exemplarisch vor Augen malen mit ein paar Bildern. die Künstler gemalt haben, damit das nachher im Podcast auch zu hören ist. Domenico Fetti um 1600 rum hat dieses Porträt gemalt oder dieses Kunstwerk. Dann James Tissot um 1895 im Jüdischen Museum zu sehen. Dann der bekannte Künstler Marc Chagall um 1960 und zeitgenössisch von Ninetta Sombart ist das, was eben auch in der Anfangsfolie schon zu sehen war. Und ebenfalls zeitgenössisch, wer mal nach Münster kommt, der sieht diese Himmelsleiter in der Kirche, Lamberti-Kirche und auf der Kirche von Weitem zu sehen. Ob nun Leiter oder Treppe, egal, es geht um eine Verbindung hier vom Erdboden, die bis in den Himmel reicht. Und die Boten Gottes, die Engel, ja, sie werden bis heute erfahren als solche, die plötzlich da sind und einem Menschen Hilfe gewähren und genauso plötzlich sind sie wieder verschwunden. Ich höre immer wieder auch in der heutigen Zeit noch Engelsgeschichten, wo sowas erfahren wird. Übernatürlich sind plötzlich Menschen da. Und dann lesen wir nochmal Vers 13 bis 15 und das blenden wir auch hier ein. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham. So sagt nun Gott, der oben auf der Leiter für ihn, für Jakob zu sehen ist, zu ihm. Der Gott des Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst nach Westen und nach Osten, nach Norden und Süden dich ausbreiten. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Sieh, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Gott als der große Bodyguard seines Lebens. Jakob ist tief ergriffen von diesen Worten. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, was da vorher vorgefallen ist, finde ich das schon ziemlich abgefahren. Ist das nicht ziemlich ungerecht, dass so ein Typ so eine Verheißung bekommt in diesem Augenblick? Könnte Gott diese Verheißung nicht einem etwas frömmeren Menschen geben, der sich jahrelang angestrengt hat, sämtliche Gebote zu halten? Ich finde das schon ein bisschen crazy, dass das nicht ein frommerer Mensch bekommt. Drei Dinge möchte ich deshalb mit euch teilen an dieser Stelle. Ein erstes: trotz Fehlern eine neue Sicht auf das Leben. Wenn du denkst, wir blenden mal den ersten Punkt ein, wenn du denkst, dass Gottes Segen und seine Geschenke für dein Leben von deinen Leistungen abhängen, von deinem Grad der Frömmigkeit, wie oft du gebetet hast und was du alles angestellt hast, um anderen Menschen zu helfen, dann hören wir heute Morgen eine radikal andere Botschaft. Gottes Segen ist davon unabhängig. Ich will heute Morgen nicht dazu einladen, dass du anfängst, andere Leute zu betrügen. Wie gesagt, Jakob hat das durchleiden müssen, was Betrug in seinem eigenen Leben bedeutete. Er hat gespürt bis in die letzte Phase seines Lebens, was es bedeutet, wenn andere ihn betrügen. Aber nun erfährt er, dass trotz seines Verhaltens, trotz seiner Fehler, Gott sich barmherzig zu ihm stellt. Und dass Gottes Liebe viel, 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 viel größer ist. In dieser Woche habe ich so zufällig zu Hause abends nochmal eine Brunsbibel in die Hand genommen. Und mir war gar nicht bewusst, woher ich die hatte. Und ich habe sie aufgeschlagen. Auf einmal sah ich im Deckel der Bibel Frieda Silber. Meine Mutter, liegt eigentlich schon längere Zeit im Sterben. Und dann hat sie dazu geschrieben, mein Lieblingstext, Römer 8, 31 bis 39. Und ich finde, das ist auch nochmal eine Botschaft, die genau in diese Richtung geht. Ich zitiere nur die letzten beiden Verse. Da schreibt Apostel Paulus, ich bin zutiefst überzeugt, nichts, aber auch nichts kann uns von Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Boah, ich finde, das sind kraftvolle Worte, die jenseits unseres Verhaltens uns etwas weitergeben. Nichts kann uns abhalten davon, dass Gott uns seinen Segen schenkt. Kein Betrug, auch nicht der Verlust meiner Existenz, kaputte Familienverhältnisse oder sonst irgendetwas, ein Fehlverhalten. Gott will und kann aus unserem Leben, aus deinem und meinem Leben viel mehr machen. Ein zweites, ein Gott, der sich spürbar zeigt. Und übernatürlich zeigt. Jakob erfährt im Traum etwas, was ihm einen völlig neuen Horizont für seine Zukunft aufzeigt. Der Himmel reißt auf und die Künstler haben das mit viel Licht in den Kunstwerken zum Ausdruck gebracht, dass da etwas Helles reinkommt, mitten in das Gefühlschaos. Mitten in das Gefühl von Perspektivlosigkeit kommt da etwas Übernatürliches hinein, was du nicht planen kannst und Jakob nicht geplant hat, was man nicht vorhersagen kann. Es ist wie ein Wunder, wie das aus der unsichtbaren Welt da etwas hineinkommt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann reißt der Himmel natürlich im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, nochmal besonders auf durch Jesus Christus. Das wird an mehreren Stellen deutlich. In Johannes 1, Vers 51 zum Beispiel erklärt Jesus seinen ebenen berufenen Jüngern, dass sie den Himmel offen sehen werden und die Engel herauf und herabfahren sehen. Oder bei den drei Berichten von der Taufe Jesu reißt der Himmel jeweils auf. Da kommt etwas Göttliches auf diese Erde. Und in Jesus Christus ist derjenige schon die Leiter hinabgestiegen auf diese Erde in besonderer Weise. Eva hat eben erzählt von dieser übernatürlichen Erfahrung, wie plötzlich der Duft in ihrem Zimmer nachts da war, ohne erkennbare Zeichen, dass da eine Blume gewesen wäre oder irgendetwas anderes. Ich persönlich wurde noch mal in der Vorbereitung an ein Ereignis erinnert, wo ich auch so den Eindruck hatte, dass Gott übernatürlich eingegriffen hatte. Die Situation folgende, ich bin mit einem meiner Kinder unterwegs zur Schule morgens um 7.40 Uhr. Nils Stinsen Schule ist unser Ziel. Auf halbem Weg, fast noch zu Hause, spricht mich ein Vater an, der einen Schulkameraden unseres Sohnes hatte, und beziehungsweise zwei Kinder hatte und bat mich, diese beiden ebenfalls mit dem Fahrrad zur Schule zu begleiten. So sind wir zu viert unterwegs in der Goethestraße, genau dort, wo die Straßenbahnschienen sind. Und der jüngere der beiden Söhne, der mir anvertraut worden war, macht ganz plötzlich mit seinem Fahrrad eine Bewegung vom Bürgersteig runter auf die Straße. Und was ich in diesem Augenblick noch nicht wahrgenommen hatte, dass direkt hinter uns eine Straßenbahn kam. Ja, du hast es richtig ausgedrückt. Ach du Scheiße. Ich sah die Katastrophe vor meinem Auge. Und dann hörte ich aber auf einmal die Bremse der Straßenbahn und sie hielt genau einen Meter vor diesem Jungen. Was wäre, wenn? Was wäre gewesen, wenn dieser Junge gestorben wäre? Was hätte das aus meinem Leben gemacht? Was hätte ich mir Schuldvorwürfe mein Leben lang gemacht? Gott hat für mich wunderbar eingegriffen. Er hat die Eltern, den Straßenbahnfahrer, aber auch mich bewahrt vor lebenslangen Schuldgefühlen. Als Jakob aus dem Schlaf erwachte, sagte er, der Herr ist an diesem Ort anwesend und ich wusste es nicht. Hier im Raum sind viele Leute, die übernatürliche Zeichen der Liebe Gottes schon erfahren haben. Hey Leute, das können wir nachher beim Kaffee teilen. Oder im Gottesdienst hast du gleich am Ende auch nochmal die Möglichkeit, wenn du kurz davon berichten möchtest. Erzähl es zur Freude, zur Ermutigung der anderen. Und wenn du noch nicht glauben kannst aktuell, dass es einen Gott gibt, der eingreift übernatürlich, frag dich mal, was wäre nötig, damit du glauben kannst, dass es diesen lebendigen Gott gibt? Was müsste in deinem Leben passieren, dass du es annehmen kannst? Ein drittes und letztes: vom Gott der anderen zu meinem Gott. In Kapitel 27, Vers 20 spricht Jakob noch distanziert bei seinem Vater im Gespräch. Da geht es darum, dass der Vater ihn fragt, woher hast du so schnell das Wild? Denn er hatte darum gebeten, dass der Sohn Esau ihm ein Wild schießen sollte und zubereiten sollte. Und Jakob hatte sich das ja mitbekommen durch seine Mutter und hatte von seiner Mutter nun Wild bekommen. Und jetzt fängt an, Jakob zu betrügen, indem er sagt, der Herr, dein Gott, ließ mir das Wild über den Weg laufen. Hier beim Traum, Vers 21, heißt es, wenn Gott das tut, dass er mir Nachkommen geschenkt und mir dieses Land gibt, dann soll er mein Gott sein. Ben, danke, dass du das exegetisch rausgefunden hast, unser Praktikant. Also ihr merkt, er hat wichtige Arbeit geleistet. Ich fand das nochmal spannend, diese dein Gott und mein Gott. Aus dem Gott des Vaters soll sein persönlicher Gott werden. Was Jakob bisher nur vom Vater gehört hat, wird nun persönlich. Gott bindet sich an ihn. Aus Tradition wird Beziehung. Und die Tatsache, dass er voller Ehrfurcht nun an diesem Ort verharrt und ergriffen ist, zeigt, dass er, ja, beziehungsweise das führt letztlich dazu, dass er nun diesem Ort einen besonderen Stein widmet. Er segnet, er salbt diesen Stein sogar und er möchte das in Erinnerung behalten. Diese Erfahrung, er will sie festhalten. Wenn du Erfahrungen mit Gott machst, ich weiß nicht, wie du das festhältst, ob du es festhältst. Manche schreiben ihr Diary, ihr Tagebuch, halten das fest. Andere haben ein Bild irgendwo auf dem Schreibtisch oder einen Satz. Ja, es ist gut, wenn wir Dinge festhalten, wenn wir uns daran erinnern, dass der Gott der anderen, der Gott vielleicht meiner Vorfahren oder der Gott, den mir andere bezeugt haben, auch mein persönlicher Gott geworden ist. Wie markierst du Wendepunkte deines Lebens? Hier ist eine Schnittstelle im Leben von Jakob, ein Wendepunkt. Zumindest in seiner Beziehung zu Gott. Deswegen Beit El, Haus Gottes. Das soll der Ort sein, an den er sich auch in Zukunft erinnert. Ich fasse zusammen. Ich weiß nicht, wie oft Jakob daran gedacht hat, ob aus seiner Situation, aus seinem Wirrwarr, mitten in der Flucht, irgendwann noch mal was Vernünftiges werden könnte. Und wenn du überlegst, was kann aus meinem Leben noch werden, wenn du da Chaos spürst, wenn du da Beziehungsabbruch erlebst, wenn du vor Augen hast, was alles an Schwierigkeiten dir begegnet, dann hab vielleicht den Jakob mal wieder in Erinnerung, dass aus einem solchen Ganoven, aus solchen hinterlistigen Typen etwas geworden ist, wo viele Menschen letztlich Gottes Geschichte erlebt haben. Ich finde, das ist die gute Nachricht heute Morgen. Egal wie kaputt manchmal unsere Familien und Beziehungen sind und wie weit der Abstand ist von unserer Traumfamilie zur realen Familie, Gott kann etwas Heiles daraus machen. Und sein souveränes Handeln ist weit größer, als unsere Vorstellungen es sind. Also, mit dieser Botschaft können wir in die neue Woche gehen, oder? Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir für den geöffneten Himmel, den du Jakob geschenkt hast und den du uns auch ein Stück weit heute Morgen hier vor Augen malst. Du weißt, was das für jeden Einzelnen hier in dieser Runde bedeutet. Du weißt, wo vielleicht jemand am Kämpfen ist aktuell. Und ich bete, dass du da mit deiner ermutigenden Botschaft reinkommst, dass du ein souveräner Gott bist. Danke für Zeugnisse deiner Liebe, deines Handelns auch in der heutigen Zeit. Und wir rechnen damit. Und wir beten für diese Welt, wo so viel Chaos ist, wo so viel Krieg ist, wo so viel Hass und Wut und Streit ist. Lass uns erleben, dass immer wieder an einzelnen Punkten deine Liebe trotzdem scheint und dein Segen spürbar wird. So beten wir für alle Verfolgten, die nicht wie wir heute in Freiheit zusammenkommen. Wir beten um Menschen, die am Boden liegen und die innerlich keine Zukunft mehr sehen. Reiß den Himmel auf und lass sie Zukunft sehen und Perspektive neu gewinnen. Danke für diesen Gottesdienst, danke für diesen Tag, danke für alles Gute, was du uns schenkst und danke, dass du uns deine Liebe niemals entziehen willst. Amen.